Ich habe letzte Woche angefangen, meine erste Predigt zu halten. Heute kommt Predigt Nummer 2 und ich habe mir ausgesucht und euch schon angedroht, dass ich eins über meine Lieblingsthemen predige, nämlich über Gemeinde und über verschiedene Facetten von Gemeinde. Und letzte Woche haben wir uns in den Epheserbrief hineingeschaut und entdeckt, was ja, Gott dort reingesprochen hat durch Paulus in den Gemeinde der Epheser hinein. Und auch heute wollen wir uns in eine andere noch Gemeinde hineinversetzen und schauen, was Paulus dort an guten Ratschlägen von Gott weitergegeben hat. Genau, der Philipperbrief, geschrieben, wie gesagt, auch von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Philippi war die erste Gemeinde in Europa sozusagen, die damals eine Gemeinde hatte, die dort christianisiert wurde, wo Gemeinden entstanden ist und die auch sehr von Paulus geliebt wurde, wo er mindestens 2-3 Mal da gewesen ist und ja, sehr gut wusste, was dort so los ist in der Gemeinde. Und in Philippi, das war eine römische Provinz, also auch eine besonders privilegierte Stadt, und in der es kaum Juden gab. Und der ein oder andere von euch kennt vielleicht die Lydia, von der man in der Bibel liest. Die war dort Purpurhändlerin und wahrscheinlich hat sich so um sie herum und auch mit Frauen eine Gemeinde gebildet, die sich nicht in einer Synagoge getroffen hat, sondern einfach draußen am Fluss und dort Gott begegnet ist, Gott angebetet hat und ja, Gemeinde und Gemeinschaft gelebt hat. Und ja, von dieser Gemeinde, dort wollen wir jetzt einfach mal in den Predigttext hineinsteigen, wollen mal hören, wie sah es dort in der Gemeinde aus und was sind gute Ratschläge, die Paulus dieser Gemeinde mitgeben möchte. Und ich möchte lesen aus dem Philipperbrief Kapitel 2. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ja, Paulus ist, wie gesagt, ganz eng verbunden, und obwohl er gerade, als er diesen Brief geschrieben hat, schon in Rom in der Gefangenschaft vermutlich saß, hatte er immer noch regen Kontakt mit der Gemeinde. Und er war jetzt nicht nur ein Nörgler und sagt, dass das läuft nicht und das läuft bei euch nicht, sondern er fängt damit erstmal ganz positiv an und sagt, was läuft denn gut in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft? Was bereitet ihm Freude in der Gemeinde? Und ja, man sieht, da passiert Fürsorge, man achtet aufeinander, da werden die, die es schwer haben, begleitet und getröstet. Ermutigung in der Liebe Gottes sozusagen ausgesprochen, wie auch immer das auszusehen hat. Ermahnung ist hier ein Wort, was vielleicht auffällt, aber hier steckt halt auch eine besondere Tiefe in diesem Wort drin, weil eine andere mögliche Übersetzung für Ermahnung auch Ermutigung ist. Und das wirklich zu Recht, denn wenn wir uns da auch in dem Text hinein vertiefen, steckt in diesem Wort ja eine besondere Tiefe, wie sich meint, dass man halt nicht nur ermahnt oder ermutigt, sondern dass man sich wirklich um den anderen Menschen wirbt, dass man sich um Liebe, in Liebe mit ihm beschäftigt und dass man ermutigend und ermahnend nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern in Liebe miteinander unterwegs ist, ja, und ernstes Wort und Wahrheit miteinander spricht. Es gab eine Gemeinschaft des Geistes in der Gemeinde, es wurden Gottesdienste gefeiert, es passierten sichtbare Zeichen und Wunder, vielleicht auch von Gott gewirkt, Heilung, Wiederherstellung von Beziehungen, Vergebung, Trost in Trauer. Und ja, Paulus hebt erstmal das Gute hervor, aber doch merkt man, er ist auch in Sorge um die Gemeinde in Philippi. Und das lesen wir erst später im Philipperbrief in Kapitel 4, lesen wir, dass es dort Unstimmigkeiten zwischen zwei Frauen gab, nämlich zwischen Evodia und Syntyche. Und da war so ein bisschen Zickenkrieg angesagt. Und das hat einfach diese Einheit zerstört in der Gemeinde. Und das ist wahrscheinlich auch so mit ein Grund, warum dieses Thema Einheit immer wieder auch mal vorkommt hier in diesem Philipperbrief. Und Paulus stellt so ein bisschen die Frage, trachtet ihr wirklich noch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde nach demselben? Geht ihr noch zusammen in dieselbe Richtung? Ich finde es immer so spannend zu überlegen, was würde Paulus uns wohl als Gemeinde mitgeben? Sowohl, was würde er sagen, ey, was ist richtig stark? Und wo würde Paulus wohl hier sagen, ey, da könnt ihr noch wachsen? Paulus offenbart hier eine Seite, die ich finde nicht so oft an ihm zu entdecken ist. Ich finde, Paulus ist hier wirklich seelsorgerlich unterwegs mit dieser Gemeinde und geht wirklich ja, der Sache auf den Grund. Er bleibt nicht an der Oberfläche, sondern er geht tiefer und fragt sich, was treibt euch an? Sucht ihr nur den eigenen Vorteil in der Gemeinde? Geht es nur darum, dass es mir persönlich gut geht? Wird alles das in der Gemeinde, was passiert, danach bewertet, ob ich dadurch jetzt gerade durch alles, was passiert, auftanken kann und ob es mir passt und für mich interessant ist? Was erwarte ich von Gemeinde und Gemeinschaft? Oder was erwartest du von Gemeinde und Gemeinschaft, vielleicht vom neuen Pastor in dieser Gemeinde? Der Anspruch von Paulus, den wir lesen, was er an Gemeinde hat, der ist schon echt hoch. Also es geht hier nicht in Gemeinde um irgendeinen Sportverein oder einen Kaninchenzüchterverein oder ähnliches, wo man sagt, ey, ich mache so lange mit, wie es mir Spaß macht und wie ich die Zeit dafür habe und nichts anderes vorhabe. In Gemeinde geht es auch um Verlässlichkeit. Es geht um Einheit, um zusammenzugehören und zusammenzuhalten. Und nicht um eine Einheit, bei der man sich einfach so stehen lässt, ist, wie man ist. Und nicht eine Einheit, bei der wir einfach nur gleichgültig dem anderen gegenüber sind. Sondern wir streben gemeinsam danach, Jesus nachzufolgen und Jesus ähnlicher zu werden. Und Gemeinde ist so ein Sehnsuchtsort für mich und ich hoffe auch für euch, wo man wirklich eine ganz besondere Gemeinschaft erleben kann, die nirgendwo anders möglich ist. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass ja wirklich Gräben in der Gesellschaft überwunden werden und die unterschiedlichsten Leute zusammenkommen und dort durch Gottes Geist zusammengeführt und eine ganz neue Art von Gemeinschaft und Familie leben und erleben können. Das ist ja wirklich was richtig Besonderes und das ist ein Geschenk von Gott. Ja, und doch gibt es halt auch immer noch Unterschiedlichkeiten. Es gibt auch noch Gräben, es gibt noch Verletzungen, das ist Realität in Gemeinde, das wird wahrscheinlich immer so sein. Und es gibt auch immer ein Problem mit unserem Herzen. Nicht nur mit unserem Herzen, nicht nur mit meinem, wahrscheinlich hat jeder irgendwelche Herzprobleme. Und darauf kommen wir jetzt auch und darauf stößt uns wirklich dieser Text, diese seelsorgerliche Komponente von Paulus, die ja wirklich unerwartet für mich so ein bisschen hier auch drinsteckt. In Vers 3 lesen wir, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Was heißt denn das? Michael Herbst, ein wirklich cooler Theologe, hat es einmal richtig gut auf den Punkt gebracht und er hat gesagt, es geht hier um eine Herzenskrankheit, um Egoismus und Gnadenmangel. Das griechische Wort für die Leute, die sowas gerne mögen und ich leider auch hin und wieder, ist Kenodoxia und Keno heißt leer und Doxia heißt so Ehre, Glanz und Gnade. Also Kenodoxia ist das Wort und das heißt, ja, wir haben keine Ehre, wir haben keinen Glanz, wir haben keine Gnade. Und Michael Herbst sagt, das ist so hier diese Herzenskrankheit, die auch in Gemeinde und Gemeinschaft vorherrscht, in jedem einzelnen Menschen und die es halt auch schwer macht, Gemeinschaft zu leben. Es geht vielfach um eine ganz eigene Sorge, dass ich selber vielleicht zu kurz komme. Dass ich gesehen werden möchte, angenommen sein möchte. Ich möchte geliebt werden. Ich möchte angenommen sein. Und den meisten geht es so, dass es irgendeinen Bereich im Leben gibt, wo wir einen Mangel erleben, wo wir, wenn wir ganz tief in uns hineinhören, ja, einen Mangel wahrnehmen und spüren, aus dem ganz viel erwächst, was halt für die Gemeinschaft herausfordernd ist und was Gemeinschaft und Einheit stört. Und das ist etwas total Normales und es ist was jeder von uns hat, dass wir uns nach Liebe und Annahme sehen und dass wir wissen wollen, wir sind geliebt. Und weil ich manchmal in den verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Situationen auch so einen Mangel wahrnehme, deswegen bin ich leider auch immer wieder ganz schön auf mich fokussiert und selbstbezogen. Wehe, ein Treffen bringt mir nichts oder ein Gottesdienst bringt mir nichts. Die anderen sind ja auch nur mit sich selbst beschäftigt. Ja, es fällt manchmal schwer, Gemeinschaft und Einheit zu leben. Aber wir sind dazu bestimmt und auch dazu berufen, dass wir Kinder Gottes sind. Gott beschenkt uns damit und Gott liebt uns wie seine Kinder. Und das ist eine tiefe Gewissheit, der wir uns eigentlich jeden Tag ganz neu aussetzen sollen und dürfen und müssen, glaube ich auch. Und wir wissen dürfen, ey, wir sind kein Nichts und kein Niemand, sondern ich bin geliebtes und begabtes Kind des Allerhöchsten Gottes. Und im Galater 4 bringt das so schön auf den Punkt. Dort steht nämlich, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Und daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Und Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Ja, diese Wahrheit, die müssen wir jeden Tag neu ergreifen. Die müssen wir hineinsprechen, dort, wo wir Mangel empfinden, dort, wo wir merken, ja, wir stößen an unsere Grenzen, dort merke ich, ich brauche Füllung, ich brauche Erfüllung in meinem Leben. Ich brauche Anerkennung und Liebe. Und die Tragödie dabei ist, selbst wenn wir das manchmal lesen, es fällt uns so schwer, das wirklich zu verstehen und zu realisieren. Oder wir lehnen es manchmal vielleicht sogar bewusst ab, dass wir die Kinder des Allerhöchsten sind. In unserem Inneren herrscht manchmal vielleicht so ein kleines Krisen- oder Kriegsgebiet. Aber Paulus bleibt nicht nur bei der Diagnose hier stehen, sondern er fasst sozusagen seine Lösung oder seine Vorstellung, wie diese Krankheit vielleicht, wie man es vielleicht ganz hart sagen könnte, auch ja, Heilung dafür vorhanden ist. Und er benutzt dafür ein sehr provokantes und starkes Wort, nämlich Demut. Paulus sagt hier, die Lösung auch von diesem Mangel, die Lösung von dieser Herzenskrankheit, was Gemeinschaft zerstört, ist Demut. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und wir müssen uns mal in die Zeit von Paulus zurückversetzen, in die Antike. Wenn du dort irgendwie von Demut gesprochen hast, das war noch viel krasser, als wie wir uns das heute irgendwie in unseren Kontexten vorstellen können. Also Demut ist vielleicht schon ein Begriff, der uns ein bisschen geläufig ist und der sagt, okay, ja, das klingt auf jeden Fall fromm und christlich. Aber in der damaligen Zeit war Demut nur etwas, was Sklaven zu tun hatten. Also nur Sklaven waren damals demütig, die waren unterwürfig, sie sollten gering sein, die niedersten Dienste tun. Demut war in der damaligen Zeit das Unattraktivste und das Unmöglichste, was so für Menschen irgendwie denkbar war. Und Paulus sagt jetzt hier, Demut soll gesund sein für Gemeinschaft und Gemeinde. Auch hier, wenn man sich anschaut, was ist Demut, meint es wörtlich, eine niedrige Denkweise zu haben. Im positiven Sinne könnte man sein, dass man von unten auf andere Leute schaut und das Positive sieht in Menschen. Nicht von oben herab und nur auf das Negative bedacht zu sein, sondern Demut soll uns eigentlich eine ganz neue Perspektive und einen ganz neuen Blickwinkel schenken auf mich selber und auch auf meine Mitmenschen. Ja, es gibt auch falsche Demut. Wer kennt das vielleicht nicht? Man versucht sich ja auch selber gut darzustellen, besonders demütig zu wirken. Das könnte ja auch gerade in christlichen Kreisen manchmal ganz positiv aussehen. Falsche Demut kann auch umschlagen oder kann sich auch darin äußern, wenn man vielleicht einen mangelnden Selbstwert mitbringt oder einen Mangel wieder erleidet, was oft mit der Selbstannahme zu tun hat. Und das ist ein Zug, den ich aus meiner Vergangenheit sehr zu gut kenne, diesen Mangel. Bin ich wirklich angenommen? Bin ich wirklich geliebt und bin ich wirklich so akzeptiert, wie ich bin, obwohl ich meine Schwächen und Fehler habe? Das beste Beispiel für wahre Demut, wovon wir hier auch ja natürlich lesen, finden wir in der Bibel selbstverständlich in Jesus Christus. Ja, die Sonntagsschulantwort ist richtig. Jesus ist das Beispiel, Jesus ist die Lösung und er ist derjenige, von dem wir Demut lernen können. Jesus hat sich gedemütigt. Ja, wir lesen hier in diesem zweiten Abschnitt von dem Predigttext ganz besonders, wo die Theologie von Jesus, das, was er getan hat, nochmal ganz besonders zusammengefasst wird. Und man nennt das in der Theologie den Christushymnus. Und das war wahrscheinlich sogar ein Lied oder eine Liturgie damals, die man sozusagen als Bekenntnis auch gesungen oder gesprochen hat, um zusammenzufassen, das ist Jesus Christus für mich, das ist Jesus Christus für uns. Und ich möchte es noch einmal für uns lesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also Jesus ist ein Teil Gottes, Jesus ist ein Teil dieser Trinität und er ist nicht stolz und sagt, ich halte daran fest und ey, ich bin Gott und daran kann sich auch nichts ändern. Nein, er hält es nicht fest wie ein Raub, Gott zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Dieser große Gott kommt auf die Erde in dieser kleinen Krippe, in einem Stall irgendwo, wo es unschön riecht und nicht in einem Palast. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ja, Demut als Lebenshaltung, als eine Lebenshaltung. Das war in der Antike, so wie Jesus das gelebt hat, undenkbar. Und heute? Ich glaube, dass Demut ein geheimer Schlüssel auch dafür ist, zu einem neuen Leben und ganz neu Gemeinschaft zu entdecken und Gemeinschaft zu leben, so wie Gott sich das geträumt hat, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat und wie er sich das alles ausgedacht hat. Und das, was wir sozusagen, wenn wir demütig sein sollen, ist das Einzige, was zählt und das Einzige, was in Demut wichtig ist, einfach demütig zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade, deine Vergebung. Ich schaffe es nicht. In mir ist ein Mangel. Ich wende mich zu dir, großer Gott. Ich demütige mich vor Gott und sage ihm, wie es in mir aussieht. Und eigentlich nur diese Verweigerung von Demut und dieses Eingeständnis, sich selber vielleicht das nicht eingestehen zu können, wo ich Mangel empfinde und was in mir mich in Aufruhr bringt, nur diese Verweigerung hält mich eigentlich ab von dem Guten, was es bei Gott gibt. Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Zuspruch seiner Sohnschaft. Es gibt so viele Dinge, die uns natürlich davon abhalten können. Das kann natürlich Hochmut sein, es kann ja diese Selbstbezogenheit, Egoismus sein. Es kann Getriebenheit sein, Verletzung und daraus resultierende Bitterkeit. Aber das, was Paulus den Philippern hier sagt, ist die entscheidende Antwort. Ihr Herzkranken, die ihr mit der Demut nicht zurande kommt, schaut her, schaut auf Christus. Das ist eure Heilung, das ist die Wiederherstellung von Gemeinschaft zwischen dir und Gott und auch in Gottes Familie. Das, was alles zusammenbindet, soll aber kein Appell sein oder soll jetzt nicht in uns hervorheben, dass wir jetzt versuchen müssen, ganz demütig zu sein und dass wir ja alles daran setzen, natürlich sollen wir alles daran setzen, aber nicht in einen Modus zu kommen, der ungesund ist, dass wir versuchen, falsch demütig zu sein, sondern wir sollen unser Augenmerk auf Jesus Christus richten. Das, was uns alle zusammenbindet in dieser Gemeinschaft, das ist im Prinzip das, was wir ganz zum Schluss lesen. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in meinem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das, was uns zusammenhält und das, was Gemeinde und Gemeinschaft, so wie Gott sich das ausgedacht hat und wovon Gott träumt, so ausgedacht hat, ist, dass wenn wir alle gemeinsam vor Jesus auf die Knie gehen und einfach betrachten und staunen und für uns annehmen dürfen, was Gott für mich getan hat. Dass Gott mich ruft als sein Sohn und seine Tochter. Das, was uns zusammenbindet, ist die Gemeinschaft mit Jesus. Und so sollen wir gesinnt sein, wie es in der Gemeinde Jesu Christi entspricht. Ich glaube nicht, dass wir verändert werden dadurch, dass wir uns abmühen und dass wir selber mit uns vielleicht manchmal nicht gnädig sind, sondern das Zentrale ist, dass wir uns zusammen wiederfinden am Kreuz bei Jesus. Und ich glaube, dort kommt keiner von uns zu kurz. Und wenn wir unseren Blick auf Jesus richten und an ihn denken, dann müssen wir auch nicht die ganze Zeit mit uns beschäftigt sein. Und auch das gibt uns eine Freiheit und ein bisschen eine Erlösung. Und ich glaube, wenn diese Gemeinschaft anfängt zu leben und immer mehr Realität gewinnt in unserer Mitte, in Kirche, in Gemeinde Jesu Christi weltweit, das wird nicht unbemerkt bleiben. Ich glaube, das fällt auf, damit, wie wir untereinander Liebe erfahren von Jesus und untereinander auch leben, das wird ein Erkennungsmerkmal von uns Christen und von Gemeinde sein. Es fängt bei dir und bei mir an. Und in diesem Sinne möchte ich uns jetzt einladen. Wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben und wir werden auch zu Anfang ein Vortragslied hören, was halt den passenden Titel Thronsaal trägt. Und ich finde, das ist ein super Ort, wo wir ja erstmal ganz persönlich hingehen können und wo wir uns treffen können, im Thronsaal bei Jesus. Ich lade uns einfach ein, dass wir ja mit unserem Mangel, mit dem, was uns beschäftigt, wo wir merken, da fehlt mir was, da brauche ich den Zuspruch von Annahme, von Liebe, von der Kindschaft Gottes. Lasst uns damit in den Thronsaal vor Jesus gehen und ihm ja unsere ausgestreckten Arme hinhalten und ihm sagen, Herr, komm du, Geist Gottes, komm du und füll du mich und füll du hier auch diese Gemeinde und diese Gemeinschaft. Ich möchte noch beten und Gott einfach dazu einladen. Jesus, ich danke, dass du alles für uns getan hast. Jesus, ich bekenne, dass ich immer wieder Mangel erleide, dass ich sehr um mich selber drehe, dass ich mir ganz viel Liebe und Annahme und Respekt wünsche und so oft ja in Menschen oder in falschen Dingen einfach suche, Herr. Ja, Herr, und hilf du uns, dass wir einfach demütig in deine Gegenwart kommen können, Herr. Danke, dass du uns nicht verurteilst, dass du uns nicht schief anschaust, sondern dass wir einfach zu dir kommen dürfen und uns dir selber hinhalten dürfen, Herr. Und ich danke, dass du ja unseren Mangel füllen möchtest, Herr. Herr, wir brauchen dich und ich bete jetzt so um deinen Heiligen Geist, dass er uns einfach erfüllt, wenn wir ganz persönlich vor dich treten und dass du ja in dieser Begegnung mit dir uns auch als Gemeinde segnest, Herr. Dass du ja die Gräben, die Verletzungen und ja alles, was da irgendwie noch ist, dass du das einfach wegnimmst, Herr, und dass du unseren Mangel füllst. Hab Dank für deine Gegenwart. Amen.